Guten Morgen, ich wünsche euch allen hier im Gemeindehaus und an den Bildschirmen zu Hause und unterwegs ein gesegnetes Pfingstfest. Pfingsten heißt so, weil es von dem Wort 50 kommt und am 50. Tag des Osterzyklus gefeiert wird. Wie das Pfingstfest entstanden ist, das hat uns Alfred Zanger schon berichtet. Die Juden, die der Pfingstpredigt des Apostels Petrus gelauscht haben, die waren nicht etwa deswegen nach Jerusalem gekommen, weil sie auf den Heiligen Geist gewartet hätten, sondern sie waren da, um das Schavuot, das jüdische Erntedank- oder Wochenfest zu feiern. An diesem Fest wurden die gesäuerten Erstlingsbrote aus Weizenmehl Gott dargebracht. Genau diesen Festtag der Ernte nutzt Gott, um seinen Heiligen Geist auf die versammelten Jünger auszugießen. Er bekräftigt dies durch das Wunder des Sprachenredens und er gebraucht die Evangeliumspredigt des Petrus dazu, eine große Ernte an Erstlingen einzufahren. 3000 Menschen werden an dem Tag dazugetan. Ein mächtiger Anfang. Die Gründung der Gemeinde Jesu bestehend aus Menschen, die alles andere als vollkommen waren. Das ist ein schönes Bild, das wird symbolisiert durch die mit Sauerteig gebackenen Erstlingsbrote, die aber aus Feinmehl von Weizen hergestellt waren. Die erste Frucht, diese Gemeinde, war die erste Frucht von Tod und Auferstehung Jesu und der Erfüllung dessen, was Jesus vorausgesagt hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe über die Kraft des Evangeliums. Ich werde heute nicht über das Pfingstereignis selber predigen, sondern einen Ausschnitt aus dem Johannesevangelium beleuchten. Ich werde auch nicht über das Wunder des Sprachenredens sprechen und warum dieses Wunder zum Ende des ersten Jahrhunderts aufgehört hat. Das wäre sicher ein reizvolles Thema für eine Predigt. Aber wir sollten berücksichtigen, was der amerikanische Theologieprofessor Daniel Wallace mit spitzer Feder so formuliert hat. Im ersten Jahrhundert starben zwar die Zeichengaben aus, aber nicht der Heilige Geist. Also es soll heute um den Heiligen Geist gehen, der lebendig war damals und der lebendig ist heute. In Gemeinden unserer Prägung besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr, dem Heiligen Geist nicht ganz den Raum zu geben, der ihm zusteht. Der dreieine Gott ist eben Vater, Sohn und Heiliger Geist und nicht so, wie es manche vielleicht bissig, aber mit einem Körnchen Wahrheit sagen, Vater, Sohn und Bibel, wobei über die Reihenfolge noch zu diskutieren wäre. Heute soll es also um den Heiligen Geist gehen. Wir wollen uns der Frage annähern, indem wir betrachten, was Jesus über den Heiligen Geist gelehrt hat. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber mit uns noch beten. Ihr bleibt bitte sitzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du heute in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast, durch deinen guten Heiligen Geist. Wir bitten, dass du unsere Gedanken lenkst, meine Worte lenkst, unsere Herzen öffnest für das, was du uns geben möchtest. Amen. Also bei der Betrachtung der Lehre Jesu über den Heiligen Geist, habe ich schon angekündigt, möchte ich mich am Johannesevangelium orientieren und das sind im Rahmen der sogenannten Abschiedsreden Jesu, Kapitel 13 bis 17, fünf wesentliche Lehrabschnitte über den Heiligen Geist enthalten. Allerdings erwähnt Jesus den Heiligen Geist schon an einigen Stellen vorher und die möchte ich natürlich nicht unterschlagen und deswegen kurz darauf eingehen. Also diese wesentlichen Aussagen sind zum einen, ihr kennt das vielleicht, der Dialog Jesu mit dem Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes macht den entscheidenden Unterschied zwischen dem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Was die DNA des Fleisches, also des natürlichen Menschen, trägt, ist fleischlich. Und was die DNA des Geistes Gottes trägt, das findet Eingang ins Reich Gottes, das ist geistlich. Zweitens, und das ergänzt die erste Aussage, ist es der Geist, der wahres Leben schenkt. Jesus sagt, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Damit stellt Jesus seine Worte als Träger von Geist und Leben vor. Sein Wort und der Heilige Geist sind untrennbar miteinander verknüpft und es ist nicht möglich, das Wort vom Geist zu trennen. Später kommt dazu noch ein bisschen mehr. Drittens fordert Jesus alle Menschen, die Durst nach Leben haben, auf, zu ihm zu kommen. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also nur bei Jesus ist Erfüllung zu finden. Wenn du Lebensdurst hast, wenn du Mangel spürst, wenn du denkst, mein Leben ist sinnlos und ist leer, wenn du enttäuscht bist von Menschen, wenn du mit nicht erfüllten Erwartungen leben musst, wenn du mit kaputten Beziehungen leben musst, wenn du durstig bist, wenn du ja, merkst, es fehlt was, dann geh zu Jesus. Er möchte deinen ganzen Durst, deinen ganzen Lebensdurst stillen. Und er möchte dich mit seinem Geist füllen. Und noch mehr, wenn du dich an Jesus wendest, dann wirst du so von ihm erfüllt werden, dass nicht nur dein eigener Durst gelöscht wird, sondern dass du überströmst, dass auch andere davon profitieren können. Das sagte Jesus von dem Heiligen Geist. Also wenn du jetzt merkst, da bin ich jetzt gemeint, aber nicht weißt, wie das genau funktionieren soll mit dem zu Jesus kommen, dann kannst du mich gerne nach dem Gottesdienst persönlich ansprechen. Wenn du im Livestream dabei bist oder wenn du die Aufzeichnung anschaust, dann findest du auf der Homepage www.efg-hozo.de die Kontaktdaten. Dort gibt es auch jede Menge weitere gute Informationen zu dem Thema, unter anderem auch das Video Was ist das Evangelium? Einiges, was Jesus andeutungsweise über das Wirken des Heiligen Geistes nennt, haben wir gerade betrachtet, aber jetzt komme ich erst zu den angekündigten wesentlichen 5 Lehrabschnitten über den Heiligen Geist in den Abschiedsreden Jesu. Ich orientiere mich dabei an einer Struktur, die die meisten Bibelausleger so oder ähnlich verwenden. Die erste Stelle geht um den Heiligen Geist als Beistand, der bei den Jüngern bleibt. Die zweite Stelle beschreibt den Heiligen Geist als den Lehrer. In der dritten Stelle geht es darum, dass der Heilige Geist Jesus bezeugt. Dann, dass der Heilige Geist die Welt überführt. Also das ist dann eine völlig andere Zielrichtung. Vorher ging es immer um die Jünger. An der Stelle und nur an der Stelle geht es um die Richtung Welt. Und im abschließenden Abschnitt dann, dass der Heilige Geist in die Wahrheit leitet. Die erste Stelle steht in Kapitel 14, Vers 15 bis 17. Die Jünger hatten Jesus gebeten, ihnen den Vater zu zeigen. Und das, obwohl sie jahrelang mit ihrem Meister unterwegs gewesen waren. Jesus sagt, naja, ihr habt meine Worte gehört, ihr habt meine Taten gesehen, ihr habt auch die Wunder gesehen. Und dann fragt ihr mich tatsächlich, Ich soll euch den Vater zeigen. Jesus hat seine Werke nicht aus sich selber herausgetan und das, was er gesagt hat, das waren auch nicht seine eigenen Ideen, sondern er hat den Vater bekannt gemacht. Der Vater hat durch ihn gewirkt. Die Apostel sollen jetzt in seine Fußstapfen treten und sollen seine Werke tun und sogar größere, heißt es da. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er nennt den Heiligen Geist den Beistand. So übersetzen es die meisten deutschen Bibelübersetzer, andere verwenden für den Titel, der im griechischen Neuen Testament Parakletos heißt, die Übersetzung Tröster, Sachwalter, Helfer oder Fürsprecher. Die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich eingängig. So ein Paraklet, so ein Beistand ist jemand, den du zu Hilfe rufst, damit er sich um dich kümmert in einer ganz speziellen Situation, zum Beispiel als Anwalt vor Gericht, als Unterstützer oder als Helfer. Das entsprechende lateinische Wort, das wir auch als Lehnwort dann im Deutschen kennen, ist Advocatus. Im Römerbrief beschreibt der Apostel Paulus das Wirken des Heiligen Geistes so. Genauso kommt der Heilige Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe und vertritt uns. An Jesu Stelle kommt er zu uns und deswegen heißt er hier in dem Kontext der andere Beistand. Der erste Beistand war Jesus selber, der andere Beistand, den Jesus schickt, ist der Heilige Geist. Das wird im Übrigen auch aus dem anschließenden Vers, Vers 18 deutlich. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Spontan könnte man diesen Vers vielleicht so verstehen, als würde er sich auf die Wiederkunft Jesu beziehen. Das ist aber nicht gemeint, da hätten sich die Jünger sauber bedanken können. Denn wenn Jesus versprochen hätte, ich lasse euch nicht zurück, ich komme zu euch, ja, und dann verschwindet er für 2000 Jahre plus x, dann hätten die Jünger wenig davon gehabt. Was er hier meint, dass er den Heiligen Geist schickt an seiner Stelle. Also Jesus kommt durch den Heiligen Geist zu den Jüngern zurück und lässt sie nicht als Waisen sitzen. Daraus können wir zwei Dinge sehen. Erstens kommen im gleichen Abschnitt im gleichen Handlungsstrang Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist vor. Drei verschiedene Personen der Gottheit und doch eins. Deswegen ist diese Stelle eine sehr starke trinitarische Stelle, die uns also hilft, die Dreieinigkeit so ein bisschen zu verstehen. Zweitens macht die Stelle auch klar, wer in erster Linie der Stellvertreter Christi auf Erden ist, nicht ein Mensch, nicht ein Priester, Bischof oder Papst, sondern eben der Heilige Geist. Und danach, in zweiter Linie, sind alle, in denen der Heilige Geist wohnt, ebenfalls aufgefordert, Christus auf Erden zu repräsentieren. Außerdem nennt Jesus den Geist der Wahrheit. Wahrheit ist im Johannesevangelium ein sehr zentraler Begriff und bezieht sich in aller Regel auf Jesus und auf sein Wort. Schon im ersten Kapitel schreibt der Apostel Johannes, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Und über sich selber sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Bezug auf das Wort Gottes betet der Herr für seine Jünger, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. So ist es also dieser Geist der Wahrheit, wie Jesus ihn nennt, gleichsam der Geist des Vaters und des Sohnes und der Geist, der im Wort wirkt. Passend zu unserer Themenreihe könnten wir sagen, die Kraft des Evangeliums wirkt durch den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Wortes. Dazu später noch ein paar Takte mehr. Jetzt komme ich noch zum anderen wichtigen Punkt, den Jesus in Bezug auf den Heiligen Geist in dieser Stelle verheißt. Der Heilige Geist bleibt bei den Jüngern. So schreibt auch entsprechend der Apostel Paulus an die Korinther in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Vor Jesu Zeit im Alten Testament war das anders. Da kam der Geist Gottes zeitweise oder für eine ganz bestimmte Aufgabe über die Menschen. So zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, der berichtet, der Geist kam in mich und stellte mich auf meine Füße und er redete mit mir und sprach zu mir, geh hin und mach dies und jenes. Also im Alten Testament kommt der Geist Gottes immer temporär. Deswegen betet umgekehrt der König David auch in seinem bekannten Bußpsalm, dem Psalm 51, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das Risiko, den Heiligen Geist zu verlieren, war im Alten Testament also durchaus real. Hier dagegen an unserer Stelle verheißt Jesus den Geist als bleibend. Das wird an vielen Stellen im Neuen Testament auch so bestätigt. Vor zwei Jahren habe ich an Pfingsten hier in der Gemeinde über die Versiegelung mit dem Heiligen Geist gepredigt. Die Audiodatei steht noch auf der Homepage unter www.efg-hozu.de. Deswegen will ich heute nicht allzu viel wiederholen, nur so viel. Epheser 1, Vers 13 bis 14. In ihm, in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. So ein Siegel zeigt das Eigentum an. Wenn du gläubig bist, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du den Heiligen Geist bleibend empfangen, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Niemand darf dieses Siegel brechen, denn es ist das Siegel des Allerhöchsten. Du gehörst dann Gott, niemand sonst hat ein Recht an dir. Und dieses Siegel, der Heilige Geist, garantiert auch dein ewiges Erbe im Himmel. Also hört euch gern nochmal die Predigt aus 2019 an. Ich habe gerade gesagt, der Heilige Geist ist als der Stellvertreter Christi auf Erden und er bleibt in uns. Und das verheißt Jesus auch in einer ganz bekannten Stelle, im sogenannten Missionsbefehl im Matthäusevangelium. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Bis ans Ende der Welt und bis ans Ende der Zeit. Diese Verheißung gilt den Jüngern Jesu, die damals vor 2000 Jahren mit ihm unterwegs waren, und sie gilt auch dir und mir heute. Noch eine weitere Beobachtung in unserem Text. Der Heilige Geist unterscheidet, er schafft eine Trennung zwischen zwei Gruppen von Menschen. Die werden hier bezeichnet mit euch, also die Jünger, die an Jesus glauben, und mit der Welt. Ich lese die Verse nochmal und betone entsprechend. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beobachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Worin liegt also der Unterschied oder woher kommt der Unterschied? Die Welt beachtet den Heiligen Geist nicht und deswegen erkennt sie ihn auch nicht. Der Apostel Paulus schreibt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle gedrängt worden in einem Geist. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du? Zur Welt? Zu den natürlichen Menschen, die taub sind für das Rufen und Reden des Geistes der Wahrheit? Oder hast du den Heiligen Geist empfangen? Weißt du, dass er in dir wohnt? Dann bist du im Geist und nicht im Fleisch. Römer 8, Vers 9 schreibt der Apostel Paulus, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Das ist eine knallharte Ansage. Entweder der Geist Gottes wohnt in dir, dann gehörst du ihm oder eben nicht. Da gibt es keine Zwischenstufen, kein bisschen Geist. Lass mich nochmal ganz unmissverständlich sagen, wenn du nicht zu 100% weißt, dass der Geist Gottes in dir wohnt, dann gehörst du nicht ihm. Und dann solltest du den Tag heute nicht verstreichen lassen, wenn es noch Unklarheiten gibt. Also das war jetzt die erste Lehraussage Jesu über den Heiligen Geist. Wenn du jetzt auf die Uhr schaust und sagst, naja gut, 5 Lehraussagen sind es und die Zeit bis jetzt mit 5 multiplizierst, dann kann ich dich beruhigen. Die weiteren Stellen werde ich durchaus ein bisschen kürzer ansprechen, und weil sie sich inhaltlich doch mit der ersten Aussage überschneiden. Außerdem predige ich heute ja über den Heiligen Geist und nicht über den Eiligen Geist, also ein bisschen Zeit habt ihr mitgebracht, denke ich mal. Die zweite Rede über den Heiligen Geist finden wir ebenfalls in Johannes 14, und zwar in den Versen 25 und 26. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier tritt der Heilige Geist als der Lehrer der Jünger in Erscheinung. Zwei Dinge wird er in der Funktion tun. Erstens wird er die Jünger, das sagt der Name Lehrer schon, belehren. Er schlüpft auch hier als Stellvertreter Jesu in die Rolle ihres Lehrers, des Rabbis Jesus, übernimmt dessen Lehrauftrag. Im ersten Johannesbrief vertieft der Apostel nochmal diesen Gedanken und schreibt, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie die Salbung selbst über alles belehrt ist, ist es wahr und keine Lüge, und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Jetzt könntest du einen fatalen Irrtum aufsitzen. Du steht ja, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Diese gedachte Allwissenheit, die könnt ihr als Ausrede herhalten, um nicht mehr in den Gottesdienst oder in die Gemeinde zu kommen oder vielleicht gar nicht mal mehr den Livestream anzuschalten. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern indem der Apostel Johannes schreibt, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles, da sind natürlich nicht die Individuen angesprochen, sondern die Gemeinde als Ganze. Also keine Ausrede. Wie ist es gemeint? Naja, der Heilige Geist wird die Gemeinde alles lehren. Das hat Jesus gesagt. Zweitens soll der Heilige Geist die Jünger erinnern an die Lehren Jesu, dass seine Lehre möglichst unverfälscht in Erinnerung behalten wird. War Jesus also sehr wichtig. Schon an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Heilige Geist also keine eigenen Lehren aufstellt, sondern dass er ja, die Worte Jesu lehrt. Dritte Rede, ein Kapitel weiter in Johannes 15, Verse 26 und 27. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Für die Juden war es sehr wichtig, dass Jesus seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, von Zeugen belegen lassen konnte. Deswegen benennt Jesus, können wir insbesondere im Johannesevangelium nachlesen, an verschiedenen Stellen verschiedene Zeugen, zum Beispiel Gott den Vater, Johannes den Täufer, die Schriften des Alten Testaments, die von ihm zeugen, die Wunder, die Jesus getan hat und schließlich seine eigenen Jünger, die das mit dem Meister erlebte, weitergeben. Die waren es dann auch, die seine Lehre gepredigt haben nach außen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern geleitet und inspiriert durch den Heiligen Geist. Dieses zweistufige Bezeugen kommt im nächsten Lehrabschnitt dann auch nochmal mit Bezug auf die bevorstehende Verfolgung, aber sagt Jesus beruhigend zu seinen Jüngern, das ist jetzt die Parallelstelle aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sagt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und schließlich im Rahmen des Missionsbefehls, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. In seiner vierten Rede über den Heiligen Geist legt Jesus den Schwerpunkt auf den Auftrag des Geistes in Bezug auf die Welt. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden, und wenn jeder kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vor etlichen Jahren habe ich hier in der Gemeinde mal eine Predigt gehalten, die ist im Übrigen nicht mehr auf der Homepage, mit dem Titel »Gut, dass Jesus weg ist«. Das war natürlich ein bisschen provokativ formuliert, aber genau das ist es doch, was Jesus da sagt. Also es ist gut für euch, dass ich hingehe. Warum meint Jesus denn, dass es gut ist, wenn er zum Vater zurückgeht und an seiner Stelle den Beistand schickt? Naja, Jesus war während seines Erdenlebens bei den Jüngern, aber er war eben nicht allgegenwärtig. Der Heilige Geist dagegen ist in allen Kindern Gottes bleibend allgegenwärtig. Außerdem ist es ja ein Reifeprozess, der da in den Jüngern angestoßen wird. Wenn die Jünger nicht mehr schauen, also nicht mehr Jesus körperlich vor sich sehen, sondern glauben. Der Heilige Geist, der soll die Welt überführen in Bezug auf drei Dinge, soll die falschen Konzepte, die die Menschen haben, aufdecken in Bezug auf Sünde und auf Gerechtigkeit und auf Gericht. Was ist denn Sünde? Da haben wir also unsere Vorstellungen, aber Jesus sagt es hier eigentlich ganz prägnant und deutlich. Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben. Johannes 3, das ist nochmal das Gespräch mit dem Nikodemus. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Jeder, der Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar sind, dass sie in Gott getan sind. Sünde ist nicht das, was die Menschen im Allgemeinen darunter verstehen. Eine kleine Lüge da, ein böses Verhalten, ein böses Wort. Sünde ist Trennung von Gott, die darin zum Ausdruck kommt, dass Menschen den Sohn Gottes nicht anerkennen. Was ist Gerechtigkeit? Ich sage es mal andersrum. Die Kreuzigung Jesu war die scheinbare Bestätigung seiner Ungerechtigkeit, denn er ist ja als Verbrecher verurteilt worden. Aber Gott hat ihn gerechtfertigt, dadurch, dass er Jesus von den Toten auferweckt hat und dadurch, dass er ihn in den Himmel aufgenommen hat. Und für den Menschen gibt es keine andere Gerechtigkeit als die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus und die Gerechtigkeit Jesu vor Gott. Was ist denn das Gericht? Satan, der Teufel, der Widersacher Gottes ist gerichtet. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass auch alle Menschen gerichtet werden, unausweichlich. Nur wenn du das kapiert hast, wenn du diese Wahrheit an dich ranlässt, dann siehst du auch ein, dass du Errettung nötig hast. Letzte Anmerkung zu dem Abschnitt: nirgends anders, an keiner anderen Stelle in der Bibel, wirkt der Heilige Geist direkt in der Welt. Nur hier wird es so beschrieben. Stellt sich die Frage, wie genau macht es der Heilige Geist denn? Er macht es zweistufig. Der Heilige Geist ist zu den Jüngern gesandt und die Jünger ihrerseits sind in die Welt gesandt. Sie überführen durch die Heilige Schrift und sie überführen durch die Predigt. Zwei Verse hierzu aus dem 2. Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Kapitel 3, Vers 16 war das. Und Kapitel 4, Vers 2, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Genau das haben die Jünger getan und wir würden gut dann tun, wenn wir es genauso handhaben. Also das ist so ein Ansatz, ja. Ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr zu Hause mal Zeit habt, nehmt euch mal die Pfingstpredigt des Petrus vor aus Apostelgeschichte 2, beziehungsweise die Rede des Paulus vor dem Felix, Apostelgeschichte 24, und versucht mal zu analysieren, wo findet denn in diesen beiden Predigten jeweils die Überführung statt in Bezug auf Sünde, auf Gerechtigkeit und auf Gericht. Im 5. und letzten Lehrabschnitt greift Jesus nochmal ganz prägnant auf, was er im 2. Abschnitt über den Heiligen Geist als Lehrer schon angedeutet hat. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Beim Eingangsvers noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, könnt man jetzt trefflich spekulieren, ja, was ist denn das genau gewesen, was Jesus den Jüngern vielleicht gerne noch hätte sagen wollen, aber die haben es nicht verkraftet oder hätten es nicht verkraftet. Vielleicht ging es um das Geheimnis der Gemeinde, vielleicht ging es darum, dass nicht nur Israel errettet wird, sondern eine Gemeinde aus allen Völkern dieser Welt, die an Jesus glauben. Und das konnten sie noch nicht ertragen, weil sie eben den Heiligen Geist noch nicht hatten. Das Werk des Heiligen Geistes ist es, in die ganze Wahrheit hineinzuleiten. Oder wie es in einigen alten Manuskripten im Neuen Testament steht, in der ganzen Wahrheit zu leiten. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Im einen Fall wird man quasi von außen in eine Wahrheit hineingeführt, Im anderen Fall ist man im Bereich der Wahrheit unterwegs und wird dort geführt. Was ist denn Wahrheit? Dein Wort, Herr, ist Wahrheit. Also der Heilige Geist führt uns im Bereich des Wortes Gottes. Es ist außerdem für Jesus sehr wichtig zu betonen, dass der Heilige Geist nicht aus sich selber raus verkündigt, sondern aus dem, was er beim Vater und was er bei Jesus hört. Der Heilige Geist hat den Auftrag zur Verkündigung des Kommenden, zur Vollendung und Inspiration der Bibel. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Danach kommen keine neuen Erkenntnisse mehr. Das festzuhalten bewahrt uns davor, jeder Neuigkeit hinterherzurennen, jeder angeblichen Offenbarung, Vision oder Prophetie. Ich möchte uns zum Schluss noch eine Bibelstelle vorlesen, die nochmal die Einordnung in unsere Themenreihe, die Kraft des Evangeliums, klar macht. Steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 5. Unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Diese Kraft hält Gott für dich bereit, wenn du an Jesus Christus als dein Erlöser und Herrn glaubst. Und dazu schenkt der Herr dir heute seinen Segen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Jesus hat seinen Jüngern und denen, die nach deren Zeit an ihn glauben, den Heiligen Geist verheißen. Dieser Heilige Geist ist der wahre Beistand als Stellvertreter Jesu Christi. Er ist der Geist der Wahrheit, der die Gemeinde lehrt und in aller Wahrheit leitet. Und der Heilige Geist ist es, der uns ausrüstet, Zeugen für Jesus zu sein. Er selber aber bleibt der wahre Zeuge, der die Welt überführt. Ich bete. Herr Jesus Christus, du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und wir danken dir von Herzen dafür. Wir danken dir dafür, dass der Heilige Geist bleibend in uns ist. Wir danken dir dafür, dass der Heilige Geist uns versiegelt, dass niemand an uns ran kann, wenn du es nicht zulässt. Wir danken dir, dass der Heilige Geist uns erfüllen möchte und bitten, Herr, dass du uns immer wieder Mut schenkst, Dinge auszuräumen aus unserem Leben, Platz zu schaffen, damit dein Heiliger Geist Raum greifen kann. Schenk uns, dass wir sensibel sind für das Wirken deines Heiligen Geistes. Mach uns offen, Herr, und rühr uns immer wieder an. Amen.